Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Angebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen Sie auf unserer Facebook-Seite. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Ja, guten Tag, Herr Filippi, guten Tag, Frau Romanus. Frau Romanus, Sie sitzen ja im Rollstuhl. Wie schwer ist es für Sie, zum Arzt zu kommen? Beschreiben Sie mal da, welche Hürden oder welchen Weg Sie da nehmen müssen.
Ja, bei meiner Hausärztin ist das noch verhältnismäßig einfach. Die hat einen barrierefreien Hintereingang, aber auch da ist es ein bisschen tricky, weil man erst ein Garagentor öffnen muss. Das heißt, man muss also einen gehenden Menschen finden, der den nicht barrierefreien Vordereingang nimmt. Der macht dann das Garagentor von innen auf, dann kann ich durch den Hintereingang barrierefrei zum Fahrstuhl gelangen. Es funktioniert also, aber ich muss eben immer entweder Assistenz dabei haben oder eben Menschen ansprechen, dass sie mich unterstützen. Das ist aber noch okay. Schwieriger wird es, wenn man Fachärzte aufsuchen will. Also zum Beispiel eine barrierefreie Frauenarztpraxis zu finden, ist sehr schwierig für mich gewesen. Ich musste jetzt wechseln wegen Ruhestand meiner alten Gynäkologin. Und das war, ich habe bestimmt 10, 20 Praxen abtelefoniert. Nein, wir nehmen niemanden mehr. Ich sage, ich brauche aber was Barrierefreies. Ich weiß, sie sind barrierefrei. Nein, wir können sie trotzdem nicht nehmen. Naja, und so ging das in einer Tour. Und noch viel schwieriger wird es eben, eine psychotherapeutische Unterstützung zu finden. Ein klassischer Psychotherapeut ist in einer hübschen alten Gründerzeitvilla und da kommt man beim besten Willen mit dem Rolli nicht rein.
Fasse ich mal zusammen, da gibt es noch in vielen Gebäuden, nenne ich es mal, Bedarf, den man, wo man Barrierefreiheit noch herstellen muss.
Also es ist auch nicht nur das Reinkommen, also der Teufel steckt wie immer im Detail. Das sind Räume, die viel zu klein sind, Türen, die zu schmal sind, Liegen, die nicht höhenverstellbar sind, dass man sich umsetzen kann. Zu wenig Zeit, um überhaupt sich umzukleiden beispielsweise, umzusetzen, barrierevolle Untersuchungsgeräte, zum Beispiel in einer Augenarztpraxis, da muss man sich auch umsetzen, anstatt dass man dieses Gerät, um die Augen zu untersuchen, so gestaltet, dass man da auch einfach im Rolli sitzen bleiben könnte. Und. Also es sind viele Details und das sind ja jetzt nur Einschränkungen für einen bewegungsbehinderten Menschen. Ich kann gar nicht beurteilen, wie ist das für einen blinden Menschen, wie ist das für einen gehörlosen Menschen, wie ist das für einen Menschen mit einer kognitiven Einschränkung. Da sind ja nochmal ganz andere Barrieren am Start.
Ja, Herr Filippi, solche Probleme, die möchte ja der Aktionsplan Inklusion, der möchte die verbessern. Der ist ja unterteilt in mehrere Bereiche, die dem Leben von Menschen mit Behinderungen auch Rechnungen trägt, also zum Beispiel Wohnen, dann natürlich so existenzielle Themen wie die Gesundheitsversorgung, Bewusstseinsbildung ist auch ein Punkt, den man da hat und die ärztliche Versorgung. Da ist natürlich jetzt so die Frage, Teil des Plans waren ja 800.000 Euro, die ja 2027 schon für die Hausärzte bereitgestellt wurden und auch aktiviert wurden, um eben Praxen barrierefrei zu machen. Wie ist das angedacht? Geht da in diesem Aktionsplan bis 2027 noch mehr in die Richtung?
Wir haben ja ein spannendes Thema. Es geht um Inklusion im Allgemeinen. Und Sie haben ja jetzt sehr konkret angefangen zu fragen, wie sieht es eigentlich in den Praxen aus? Politiker haben natürlich immer Statistiken aufgerufen und wir wissen halt, dass gerade bei den Facharztpraxen, dass sie gewiss gerade bei den Facharztpraxen ungefähr 20% barrierefrei sind. Bei den Allgemeinmedizinern sind es 27%. Das ist eindeutig zu wenig. Es ist aber natürlich auch nicht zu erwarten, lange festgefahrene Strukturen innerhalb kürzester Zeit aufzubrechen. Und ja, unser Plan geht über die gesamte Legislaturperiode, also bis Ende 27. Und die 800.000 Euro, die das Land zur Verfügung gestellt hat, zur Verbesserung der Situation in Arztpraxen, die sind im Jahr 24 einmal auf den Weg gebracht worden. Wir haben natürlich auch mit Haushaltsproblemen zu kämpfen. Gerade der Sozialminister in Zeiten, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft, wird man immer sehr stark daran orientiert, was man in die Wirtschaft und in die anderen Dinge investiert. Allerdings allerdings die 800.000 Euro werden von uns zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit den Kassenärzten, mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen dann sozusagen auf Antragstellung hin dann auch sozusagen umgesetzt. Das fängt an mit Rampen, um einfacher hochzukommen. Die dürfen nicht zu steil sein. Ich weiß, wie das ist im Rollstuhl. Ich war diese oder letzte Woche erst bei einem Rollstuhltraining in Hannover, habe als Zivildienstleistender selber mal Rollstuhlfahren gelernt und weiß, wie problematisch das ist, allein auf einem Bürgersteig geradeaus zu fahren, weil die immer ein bisschen hängen. Und das hat was mit dem Regen zu tun, der da ablaufen muss. Und dann ist es natürlich so, dass wir aus dem Ministerium heraus das Geld zur Verfügung stellen. Und Sie haben das eben schon sehr schön besprochen. Wir unterstützen natürlich auch Arztpraxen, die höhenverstellbare Liegen brauchen. Ne? Wir unterstützen Praxen, wo man zumindest in einem Untersuchungsraum genug Platz hat, um auch mit dem Rollstuhl reinzufahren, dazu manövrieren. Wir unterstützen auch den Umbau von Türen, die dann breiter werden und so weiter und so fort, sodass wir gezielt natürlich sehr genau darauf achten, dass die Gesundheitsversorgung gerade mit der Idee der Inklusion sich weiterentwickelt, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss, zu welchem Arzt man geht oder einen suchen muss. Es soll am besten an dieser Stelle, gerade was Gesundheitsversorgung angeht, möglichst barrierefrei überall sein. Und ja, Sie haben genau recht, die Psychotherapeuten, die sind sehr gerne in alten Gründervillas und die haben meistens erstmal vor der Haustür 3 Stufen und dann meistens eine alte Rolltreppe und in allerwenigsten Fällen haben die dann auch noch einen Aufzug. Das ist äußerst problematisch an dieser Stelle. Aber Politik hat auch nur so bis zu einem bestimmten Maß auch die Möglichkeit, sozusagen in die Privatsphären da einzugreifen. Ich habe eine ganz tolle Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, Frau Grote, die sich extrem einsetzt an allen Ecken und Enden. Wir haben gerade diese Woche besprochen, dass es einige Regionalbahnhöfe gibt, die angeblich rollstuhlgerecht sein sollen, wo man 30 Stufen hochkommen muss. Das funktioniert so nicht. Wir werden da auch immer wieder darauf hinweisen und werden auch Termine machen noch in diesem oder am Anfang nächsten Jahres, um da den Finger auch in die Wunde zu legen und zu sagen, wenn wir Inklusion wollen, das heißt, wenn wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob Inklusion notwendig ist, das ist ja das Ziel, das ist ja das, was uns die internationale Gemeinschaft sozusagen mit auf den Weg gegeben hat. Wir möchten an dieser Stelle gerne weiterkommen und natürlich vor allen Dingen auch Barrieren in den Köpfen vieler Menschen auflösen, es lockerer machen und klar machen, dass behinderte Menschen zu dieser Gesellschaft gehören.
Eine einfache, aber konkrete Nachfrage zu den 800.000 Euro. Ist es wahrscheinlich, dass da in dieser Legislaturperiode noch Geld hinzukommt?
Das ist in dieser Legislaturperiode eher unwahrscheinlich, weil der Haushalt für das Jahr 26 sozusagen auf dem Weg ist. Da ist zunächst kein weiteres Geld drin und der nächste Haushalt für die nächsten beiden Jahre wird ein Doppelhaushalt. Und das hängt sicherlich damit zusammen, inwieweit die Steuereinnahmen dazu beitragen, auch wieder mehr Sozialprojekte zu finanzieren.
Jetzt haben Sie hier angesprochen, dass Bewusstseinsbildung schon so ein bisschen, dass man auch dafür was tun muss, dass die Probleme von Menschen mit Behinderung, die ja durchaus je nach Einschränkung Rollstuhl sehen, hören, durchaus unterschiedlich ausfallen können. Frau Manus, wie nehmen Sie das denn wahr, wenn Sie auch als Teilhabeberaterin mit Leuten kommunizieren müssen? Haben die ein offenes Ohr für Sie oder ist das so, dass man da gegen Windmühlen ankämpft?
Das ist tatsächlich völlig individuell. Es gibt wirklich Kommunen und Bürgermeister, die super aufgeschlossen sind und die sich gerne von den Experten in eigener Sache auch beraten lassen und die dann E-Mails zum Beispiel ernst nehmen und tatsächlich auch neue Parkplätze beispielsweise umsetzen oder eben Ideen aufgreifen. Das gibt es, das ist super, aber ganz häufig erlebe ich es auch, ich schreibe eine E-Mail und es kommt entweder gar keine Antwort zurück oder es kommt sowas wie, ja, wissen wir, aber haben wir kein Personal für, ja, wissen wir. Und dieses, ja, wissen wir, ich habe dieses Buch mitgebracht, das ist fast 50 Jahre alt und da sind Dinge drin geschrieben, die man heute noch zitieren kann. Sie sagten eben so schön, das kann man nicht so schnell ändern. Also die Erkenntnislage ist seit 50 Jahren da. Also alles, was hier drin steht, ist heute noch oder fast alles noch genauso brandaktuell, leider. Also es ist nicht mal eben so. Ja, es ist einfach zu lange überhaupt nichts passiert. Und was ich sehe ist, es gibt keine klaren Vorgaben, die eben solche fehlenden Vorkehrungen die UN-BRK nennt das ganz klar Diskriminierung, wenn eben bauliche Vorgaben nicht eingehalten werden, wenn eben da schädliche Praxen weiter betrieben werden. Und für mich geht es darum, dieses gesamte System schließt Menschen mit Behinderung immer noch systematisch aus. Und wenn sich unser Bundeskanzler hinstellt und sagt, wir müssen aber bei Eingliederungshilfe und in der Jugendhilfe massiv sparen, dann sattelt er das Pferd völlig von der falschen Seite auf. Denn es sind nicht die Menschen mit Behinderung oder die Kinder, die vielleicht einen Unterstützungsbedarf haben, die Probleme verursachen. Es ist ein System, was unglaublich ineffizient ist und das unglaubliche Kosten produziert, ohne dass am Ende für Menschen mit Behinderung tatsächlich ein großer Mehrwert in Teilhabe rauskommt. Ja? Um Rechte durchzusetzen, muss man häufig vor Gericht gehen. Und das sind Prozesse, die kosten wahnsinnig viel Arbeitszeit, wahnsinnig viel Geld. Und müssten nicht sein, wenn Ämter, Krankenkassen, Pflegekassen, Sozialämter, Jobzentren sich mal an Recht und Gesetz halten würden. Und das findet viel zu oft nicht statt. Ich erwarte aber von einem Staat, dass er sich an seine eigenen Gesetze hält, weil die Grundlage, also die ist da, ja, das SGB IX ist nicht schlecht, aber die Umsetzung ist unterirdisch.
Jetzt stellt sich die Frage, um es mal auf den Inklusionsplan zu drehen, wie schwer ist es denn da, konkrete, verbindliche Ziele einzuschreiben, sodass man wirklich sagen kann, die Situation für den Menschen mit Behinderung im Rollstuhl können wir jetzt in dieser Legislaturperiode auf die und die Weise verbessern, weil das hängt ja wahrscheinlich dann auch wieder rückgekoppelt an finanzielle oder an andere personelle Ressourcen.
Ihre Analyse ist komplett richtig. Der Aktionsplan ist der dritte Aktionsplan. Das Besondere ist der vierte Aktionsplan. Drei waren vorher und der vierte Aktionsplan jetzt hat etwas Besonderes, nämlich dass er nicht rein theoretisch von Menschen gemacht worden ist, die keine Behinderung haben, sondern wir haben bewusst bei diesem Aktionsplan Menschen mit einbezogen, die selber gehandicapt sind, die in irgendeiner Art und Weise genau die Dinge beschreiben, die Frau Romanus eben auch angemerkt hat und auch beschrieben hat. Und deshalb ist dieser Aktionsplan mit knapp 100 verschiedenen Projekten natürlich, die ja über alle Ministerien entwickelt worden ist, für uns eine Art Rezept, an dem wir uns in dieser Legislaturperiode abarbeiten, auch in dem Wissen, dass genau all das nicht in kürzester Zeit umgesetzt werden kann. Aber wir fangen natürlich auch langsam damit an, genauso wie es eine Zeit gebraucht hat, bis Ihr Wissen aus dem Buch, was Sie eben zitiert haben, 50 Jahre, es hat ja auch immerhin über 30 Jahre gedauert, bis es zum Menschenrecht erklärt worden ist, dass es so ist und was gut ist an dieser Stelle. Ja? Auch das hat natürlich international sich verändert. Wir versuchen natürlich in dem, was uns möglich ist, in den finanziellen Möglichkeiten, die ein Staat hat. Und der Staat sind eben nun mal wir. Wir gehören alle zu diesem Staat dazu und wir haben alle das Recht, uns in einer demokratischen Art und Weise frei zu äußern, dazu darauf hinzuweisen, dass es gut so ist. Und deshalb ist dieses Gespräch auch so wichtig, dass hier nochmal klar wird, dass, was Frau Romanus eben gesagt hat, natürlich ist es mir extrem viel wichtiger, auch in Menschen, in Jugendhilfe und all das, was sie beschrieben hat, zu investieren und nicht die Menschen zu vergessen, weil auch die Investition in soziale Projekte ist eine Investition in die Zukunft, genauso wie die Investition in funktionierende Gleise eine Investition in die Zukunft ist. Und man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Deshalb muss ich auch als Sozialminister immer wieder darauf hinweisen, dass es gerade an diesen Stellen auch funktionieren muss.
Aktionsplan Inklusion, ich habe mir den durchgelesen. Ich sehe da so zwei, drei wirklich feste Ziele mit den 1%, den man haben kann für Menschen, die aus den Werkstätten dann in den allgemeinen Arbeitsmarkt nächstes Mal integriert werden müssen. Ist es dann nicht aber auch ein Fingerzeig für die Politik, wenn man sagen würde, wir nehmen uns in diesem Inklusionsplan jetzt mal 5 große Themen dran und die priorisieren wir da auch in Absprache mit Menschen mit Behinderung. Geht man da so vor oder versucht man möglichst viele Räume zu erfassen, also Bereiche des Lebens, Wohnen, Arbeit, Existenzielles und geht mal so ins Blaue hinein und guckt, was sich umsetzen lässt.
Dieser Aktionsplan ist jetzt kein Sammelsurium von irgendwelchen Ideen, sondern da steckt ein Haufen Arbeit dahinter. Und Sie haben ihn ja gelesen, haben gesagt, es sind nicht 5 Punkte, es sind circa 10 Punkte, die wir festgelegt haben, die als große Punkte gelten. Und dann haben wir uns sehr viel Mühe gemacht, diese über 90 Projekte jetzt rauszukristallisieren, die in den verschiedensten Arten und Weisen, wir haben eben über die Arztpraxen gesprochen, da kann man mit Geld einiges bewegen, aber es gibt natürlich einen Haufen anderer Probleme, wie diese 1%-Quote, die Sie angesprochen haben, von Behinderten aus Werkstätten in die freie Arbeit, in Anführungsstrichen, sage ich das mal jetzt, überzuführen. Wir haben das Budget für Arbeit, das in Niedersachsen extrem gut läuft, das heißt also Menschen, die sozusagen mit einer Behinderung dann im öffentlichen Leben auch leben können, die werden auch unterstützt. Da wird teilweise bei den Betrieben auch die Fahrzeit und die andere Fahrt refinanziert. Also da gibt es eine Menge Dinge, die wir machen. Natürlich klingt das alles im Einzelnen, sind das viele Worte, aber es sind alles Kleinigkeiten, aber sie tragen halt auch dazu bei. Und interessanterweise merken wir ja auch gerade in einer Zeit, wo wir einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben, dass sich auch Wirtschaftsunternehmen ganz neu aufstellen und Unternehmerverbände mit uns zusammenarbeiten, um dieses Budget für Arbeit für Menschen mit Behinderungen sozusagen auch umzusetzen und damit auch wieder auch Arbeitskräfte für den freien Markt zu finden. Deshalb ist diese Überlegung, diese Diskussion, die wir führen, natürlich extrem spannend. Ist die Behindertenwerkstatt per se, ist das eine inklusive Idee oder ist das möglicherweise eher das Gegenteil? Sie sehen, dass ich das schon auch kritisch sehe und wahrnehme und das auch sehr, sehr intensiv an dieser Stelle diskutiere. Und deshalb ist jeder Inklusionsplan oder jeder Aktionsplan, den wir machen für die nächste Legislatur, dann halt auch immer auch so gut wie die Menschen, die damit arbeiten und wie wir sukzessive merken, dass eine Isolierung möglicherweise in den Werkstätten vielleicht auch völlig neu überdacht werden muss. Und dann haben wir diese Strukturdiskussion, die Sie eben schon angesprochen haben an dieser Stelle. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir im Gespräch sind, aber es muss darüber hinaus natürlich sich auch weiterentwickeln.
Frau Romanus, Herr Filippi hat es eben schon in einer der vorherigen Antworten angesprochen. Der 4. Aktionsplan, also der jetzige, der aktiv ist, da hat man versucht, bottom-up also zu arbeiten, also Leute mit Behinderung auch einzubinden. Wenn Sie sozusagen aus Ihrer Perspektive gucken, wie viel, wenn Sie den Inklusionsplan lesen oder Aktionsplan, wie viel von dem, was Sie so in Ihrer Lebensrealität sehen oder greifen können, ist da drin oder fehlt da noch was?
Ja, ich habe den jetzt in den letzten Tagen natürlich auch studiert, also den Plan immer mal wieder. Auch in den verschiedenen beiden Versionen, leichte Sprache versus einfache Sprache. Auch da verstehe ich nicht so wirklich, wenn man einen Inklusionsplan schreibt, warum man nicht einfach einen Plan schreibt in einer Sprache, die möglichst viele Menschen verstehen. Warum? Auch das sind ja Doppelstrukturen und Doppelstrukturen sind überflüssig, kosten Geld und sorgen eigentlich immer für Exklusion. Und solange wir da keine Klarheit reinkriegen, eben diese Werkstätten sind Strukturen, die aussondernd sind, per se. Genau wie Förderschulen per se aussondernd sind. Warum können wir nicht eine Werkstatt zum Beispiel zu einem Inklusionsbetrieb umgestalten? De facto ist das ja so, da arbeiten nicht behinderte Menschen mit behinderten Menschen zusammen. Warum machen wir da nicht einen Inklusionsbetrieb draus mit fairen Arbeitsbedingungen, vor allen Dingen für die Menschen mit Behinderung? Weil so wie es jetzt läuft, profitieren wirtschaftlich von dieser Art der Beschäftigung. Es ist ja kein geregeltes Arbeitsverhältnis. Es wird ja auch nicht von Arbeit gesprochen. Beschäftigung, das hört sich, ja, ich habe früher mal Erzieherin gelernt, ja, ich habe meine Kinder beschäftigt im Kindergarten mit Angeboten. Aber erwachsene Menschen werden eigentlich nicht beschäftigt. Ja, die arbeiten und die arbeiten da auch wirklich richtig. Die schaffen einen Mehrwert. Das ist eine Wirtschaftskraft. Aber wer profitiert davon? Am Ende sicherlich nicht Menschen mit Behinderung, sondern ganz viele nicht behinderte Menschen und auch ganz viele große Wirtschaftsunternehmen, die sich dadurch, dass sie Arbeit an Werkstätten auslagern, von ihrer eigenen Beschäftigungspflicht freikaufen. Und das darf nicht mehr sein. Das sind durchaus politische Entscheidungen, die müssen einfach getroffen werden, dass sowas verboten ist. und dass sowas langfristig umgestaltet wird. Ja, mit diesem Maßnahmen Inklusionsbetrieb hat man ja einen guten Ansatz. Was ich erlebe ist, bei meinen Ratsuchenden auf der Arbeit beispielsweise, junger Mann im Rollstuhl, hat jetzt Fachabi gemacht, möchte eine Ausbildung anfangen. Für den Menschen, da haben wir im letzten Herbst ein Auto, einen Führerschein, also ein umgebautes Auto beantragt bei der Arbeitsagentur, damit er eine stinknormale Ausbildung machen kann. Der hat bis heute keine Bewilligung, der hat bis heute keinen Führerschein, ne? Das dauert ewig und alle anderen aus seiner Klasse, die jetzt mit Schule fertig sind, fangen ihre Ausbildung an und er sitzt da und weiß nicht, wie er von A nach B kommt. Und sowas ist unverständlich im Zeitalter von Fachkräftemangel, dass da Vorgänge ewig dauern und dann auch noch erstmal abgelehnt werden, obwohl es eine Rechtsgrundlage gibt. Das ist nicht nachvollziehbar und das ist nur ein Fall, aber es ist kein Einzelfall. Es ist das, was ich im Prinzip regelhaft erlebe, Ablehnungen. Es sind immer langfristige Verfahren nötig, um überhaupt sowas wie eine gleichberechtigte Teilhabe durchzusetzen. Aber permanent diese Kämpfe zu führen, das sind ständig Auseinandersetzungen. Das ist ein Stresslevel, dem wünscht man keinen Menschen. Und das kommt ja noch zur Behinderung obendrauf. Behinderung heißt ja sowieso, dass ich viel mehr Zeit brauche, um meinen Alltag gemanagt zu kriegen. Meine Krankheit verlangt von mir ganz viel Einsatz, ganz viel Selbstdisziplin. Und eigentlich muss ich ständig am Ball bleiben, um einigermaßen fit und arbeitsfähig zu bleiben. Und ich kenne viele Menschen, denen das so geht. Ja, und da geht aber Gesellschaft oder da gehen solche Prozesse und solche Ämter gehen da überhaupt nicht drauf ein.
Herr Philippi, der Inklusionsplan, der geht ja bewusst über mehrere Jahre. Wie ist das in der Praxis, wenn man sich sozusagen den koordiniert und versucht, Zwischenstände und Ergebnisse einzuholen oder sozusagen das Controlling macht? Müssen die Institutionen, die in dem Plan erwähnt werden oder die irgendwie teilhabeberechtigt sind, an dem Plan mitwirken, sind die berichtspflichtig Ihnen gegenüber oder müssen Sie das proaktiv einholen? So nach dem Motto, jetzt sag mir mal die und die Maßnahme, wie ist denn da der Zwischenstand?
Wir sind natürlich immer daran interessiert, die Ergebnisse zu evaluieren. Das ist ja die klassische Frage. Ich mache eine Maßnahme und habe eine theoretische Vorstellung davon und muss feststellen, das funktioniert überhaupt nicht. Und deshalb ist es wichtig, all diese Prozesse, die wir da haben, auch zu evaluieren. Wir sind natürlich im Gespräch und wir haben natürlich in den Förderprogrammen auch immer Evaluationsmaßstäbe, die abgefragt werden. Wie viele haben teilgenommen, ist die einfachste Frage. Die nächsten Fragen sind dann, und dann wird es auch wieder objektiv und subjektiv schwierig. Wie ist die Maßnahme angekommen? Also ja, wir evaluieren unseren Plan und versuchen daraus natürlich auch, ich sag mal, in der Wirtschaft nennt man das Kennzahlen zu entwickeln, wie wir, an welchen Stellen wir gut gewesen sind, wo wir möglicherweise umsatteln müssen und andere Dinge nach vorne bringen müssen. Das ist mir wichtig. Lassen Sie mich an der Stelle noch eins sagen. Ich bin nicht ganz einverstanden, Frau Romanus, wenn Sie sagen, warum wird das nicht in einer Sprache geschrieben? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, und es gibt einen Haufen Menschen, mit denen ich auch unterwegs bin, die haben Schwierigkeiten mit der normalen Sprache. Deshalb ist die einfache Sprache in unserem Aktionsplan einfach auch nicht nur ein Grundrecht an dieser Stelle, sondern wir haben das auch umgesetzt und deshalb will ich auch darauf hinweisen, dass da eine Menge Mühe drin steckt. Es gibt auch wirklich Ausbildungen in einfacher Sprache. Deshalb ist dieser Aktionsplan halt auch in vermeintlich normaler Sprache und in einfacher Sprache geschrieben, weil wir nicht davon ausgehen können, dass alle Menschen auch aufgrund ihrer Behinderung, teilweise auch auf geistiger Behinderung, zwar teilnehmen können, aber es nicht verstehen, wenn es kompliziert wird. Deshalb ist, glaube ich, an dieser Stelle ist wichtig, den in einfacher Sprache auch nochmal aufzulegen. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Rückhalt auch gerade bei den behinderten Menschen gefunden, dass wir das so gemacht haben. Und deshalb glaube ich, dass das absolut richtig ist, das auch zu tun, weil auch das ist ein Zeichen davon, dass man sich damit auseinandersetzt und die Inklusion natürlich auch für die Menschen gestalten muss, die möglicherweise intellektuell nicht die komplizierte Sprache lesen können.
Jetzt möchte ich nur mal auf einen Punkt näher eingehen. Sie haben ja gesagt, dass Sie die Maßnahmen in unterschiedlichen Reihen, also in unterschiedlichen Varianten abfragen und dann auch teilweise anpassen. Und ich glaube, das Wording war sowas wie umsteuern? Gibt es eine Maßnahme aus der Praxis, wo Sie sagen können, da mussten wir jetzt was umlegen, weil da war die Rückmeldung anders als wir sie, ist ja gar nicht schlimm, aber da war sie anders als erwartet?
Also wir sind jetzt sozusagen im dritten Jahr. Wir haben ja ein Jahr gebraucht, um den Plan aufzulegen. Wir sind sozusagen in der Auswertung gerade. Also wir haben jetzt noch kein klassisches Beispiel, wo wir was umsteuern können, sondern es kommen jetzt sozusagen die Jahresergebnisse zurück. Im Oktober haben wir den, wir haben den, glaube ich, damals im Dezember vorgestellt. Also im Dezember sind es jetzt 2 Jahre, sodass wir sozusagen dann erst anfangen können, diese Ergebnisse zu evaluieren. Es gibt natürlich Dinge, die auffällig sofort passieren und dann wird natürlich sofort eingeschritten, wenn bestimmte Dinge nicht miteinander harmonieren, dann muss man einschreiten natürlich. Das hat dann aber auch eher was von Persönlichkeiten zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass man individuell dann sehr, sehr, sehr individuell unterwegs ist. Politik versucht ja immer, möglichst viele Menschen dann auch mit unter einen Hut zu kriegen. Aber ich sage mal so, jedes Gesetz, jede Regelung, jeder Aktionsplan ist halt auch so gut wie die Möglichkeit, individuelle Möglichkeiten da dann auch mit einzubeziehen. Erfordert dann natürlich im Einzelnen extrem viel mehr Aufwand.
Frau Romanus, jetzt an Sie die Frage. Wenn Sie sich sozusagen einen Bereich von dem Inklusionsplan raussuchen können und sagen, das ist der wichtigste und das müsste unbedingt vor allen anderen Sachen gemacht werden, was wäre da so die drängendste Sache, die Ihnen auf dem Herzen liegt?
Ich glaube, das ist gerade die Mobilität. Also der Bereich drängt besonders und ist auch häufig das Problem, was die Ratsuchenden mir schildern, dass sie einfach nicht von A nach B kommen. Eigentlich hat man nach dem BTHG einen Anspruch auf ein Mobilitätsbudget. Auch das ist sehr schwierig mit der Eingliederungshilfe umzusetzen. Oft sind Menschen immer noch von Fahrdiensten abhängig, die sind sehr teuer und wieder profitieren da Menschen und Dienste, die hauptsächlich von nichtbehinderten Menschen betrieben werden und Menschen mit Behinderung bleiben dadurch abhängig. Also da denke ich gerade an Familien mit behinderten Kindern, die eine besondere Ungleichbehandlung erfahren dadurch, dass eben da Kfz-Hilfe nicht geleistet wird, beziehungsweise nur für den behinderungsbedingten Mehraufwand, aber nicht zum Beispiel, um Kfz anzuschaffen. Das wird aber vielen Familien, die ein schwer pflegebedürftiges Kind haben, mit Pflegegrad 4 oder 5, nicht gerecht. Die haben oft auch Geschwister und die ganze Familie ist benachteiligt, weil die nirgendwo hinkommen. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht zu benutzen. Viele dieser Kinder haben auch eine Epilepsie dazu. Die brauchen es ruhig, die brauchen einen Rückzugsort und das ist in den Öffis einfach nicht gegeben. Damit kann man also nicht unterwegs sein. Und es ist ganz, ganz schwierig, ein umgebautes Fahrzeug für diese Familien zu organisieren. Und das dürfte eigentlich nicht sein, weil da eine Abhängigkeit geschaffen wird und eine Beschränkung, wo die ganze Familie drunter leidet und ja, Mobilität im Prinzip gleich null oder vom Goodwill der Eingliederungshilfe abhängt und Teilhabe so nicht gelingen kann.
Jetzt, wenn Sie da als Minister gegensteuern wollen oder sich der Sache annehmen wollen, haben Sie ja mit so vielen, ich sag mal, unterschiedlichen externen und internen Leuten und Vereinen zu Institutionen zu tun. Arbeitsamt ist mit drin wegen dem Umbau des PKW, Mobilitätsbetriebe, ÖPNV. Wie ist das? Kommt man da eigentlich überhaupt alle mal an einen Tisch und sagen, so dass man sagen kann, wir besprechen das, oder ist das dann aufgrund von Verwaltungsabläufen schon immer sehr schwierig, da konkret im Einzelfall etwas verbessern zu wollen, auch wenn man das natürlich will?
Es hat natürlich einen Grund, dass nicht am ersten Tag der Legislaturperiode dieser Aktionsplan fertig war. Und der Grund ist nämlich, dass wir sämtliche Ministerien sozusagen damit einbezogen haben, um Ihre Frage zu beantworten. Es ist nicht nur das Sozialministerium, was da arbeitet, sondern auch das Innenministerium arbeitet mit, auch das Wirtschaftsministerium, was für den ÖPNV zuständig ist, arbeitet mit. Also das ist schon auch ein Prozess, 10 Ministerien unter einen Hut zu kriegen und dann einen Plan aufzustellen, wo sich jeder dann natürlich auch wiederfindet und wo wir dann hinterher gut arbeiten können. Und ja, das Kabinett hat sich auch auf die Fahne geschrieben, alles einfacher, schneller und günstiger auf den Weg zu kriegen. Dass das manchmal dann daran hapert, dass ein Auto nicht in einem Jahr bewilligt werden kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja selber als Arzt gearbeitet und hatte auch einen Patienten, der als Elektriker tätig war, aber auch aufgrund einer Erkrankung rollstuhlpflichtig war, aber auch Auto fahren konnte. Und ich habe mich dann damals dafür eingesetzt. Ich weiß genau, wie schwierig das war, an den einzelnen Stellen ein behindertengerechtes Auto für ihn auf den Weg zu bringen. Hinzu kam dann auch noch ein Rollstuhl mit einem Motor, der ihn gezogen hat. Hat mich auch genervt, ehrlich gesagt, als Arzt, dass wir da Monat für Monat gekämpft haben. Das wurde dann auf einmal total spannend, als Corona kam und er der Einzige war, der an dieser Stelle in dem Betrieb noch arbeiten konnte. Auf einmal hatte er ganz schnell einen behindertengerechten Arbeitsplatz, konnte sich umsetzen, hatte Spezialschuhe, um sogar mit diesen Schuhen und mit den erkrankten Füßen dann auch noch auf eine Leiter steigen zu können und wurde dann hinterher zu einem ganz tragenden Mitglied in dieser Firma, weil er der Einzige war, der eine Elektrikerausbildung hatte, Schaltpläne zeichnen konnte. Und es hat sich gelohnt, sich dafür einzusetzen. Und ich kann Ihnen auch an dieser Stelle nur sagen, geben Sie mir mal, schreiben Sie mir eine E-Mail ans Ministerium, dann gucken wir mal, woran das hapert, dass es bei diesem jungen Mann, der eine Ausbildungsstelle macht, wir müssen ja den Namen jetzt nicht sagen, aber schreiben Sie mir das, dann kann ich mich in dem Fall auch mal besonders erkundigen und sagen, woran es möglicherweise liegt. Man muss halt immer beide Seiten auch hören. Ich glaube auch, dass es zu sehr viel Unmut führt, wenn Verwaltung und Bürokratie dazu führt, dass es zu lange dauert, wenn sowas passiert. Ein bisschen Zeit braucht das auch. Auch da fehlen uns teilweise das Fachpersonal. Aber es darf im Endeffekt nicht dran hindern, dass jemand, der am Leben steht, am Anfang seines Lebens steht, eine Ausbildung machen will, zu lange halt auf die Möglichkeit warten muss, mit einem Auto dann versorgt zu sein. Ich glaube, das sollte in einem hochentwickelten industriellen Staat wie Deutschland an dieser Stelle kein Problem sein.
Also mein Wunsch wäre einfach, ich glaube, genau das ist das Problem, was ich eben auch mit Systemkritik meine. Für einen behinderten Menschen sind x verschiedene Stellen zuständig und jede Stelle spielt gerne dann Ping-Pong mit den anderen Stellen. Wer ist denn jetzt zuständig für was? Und die ganzen Lebensbereiche werden auch noch extra durchleuchtet. Was brauche ich zur Arbeit? Was brauche ich zur Freizeit? Und. Und das ist meiner Meinung nach ineffizient und führt eben auch nicht zu den Ergebnissen, weil ich lebe ja in allen Lebensbereichen mit meiner Behinderung. Die ist einfach immer da, egal was ich will, mache und tue. Und das geht jedem anderen behinderten Menschen auch. So, Behinderung ist einfach gekommen, um zu bleiben. Und jetzt musst du dein Leben damit gestalten. Und das geht halt, man wird zerrieben zwischen diesen vielen Zuständigkeiten. Meine Traumvorstellung von einem gescheiten Umgang damit wäre, es gibt nur noch ein Amt, was sich für Anliegen von Menschen mit Behinderung kümmert, was weiß ich, nennen wir es Inklusionsamt. Und dieses Inklusionsamt bekommt alle Anträge auf den Tisch und ist auch für alles zuständig, was den Teilhabebedarf dieses Menschen angeht. Und dann hört dieses Ping-Pong-Spiel auf. Dann hört auch auf, dass man immer weiter verwiesen wird und erstmal ganz viel Energie braucht, um überhaupt den Prozess zu starten. Und auf dem Weg gehen ja auch so viele Menschen verloren. Ich kenne viele behinderte Menschen, die tatsächlich psychisch erkrankt sind, weil sie in dieser Bürokratiemühle gesteckt haben und das über Jahre und das aber zu keinen Ergebnissen geführt hat, sondern nur zu viel, viel Verletzungen, zu viel Misserfolgserlebnissen auch. Und das darf einfach nicht sein. Wir machen damit Menschen kränker, behinderter, abhängiger, als sie sein müssten. Und das sind wieder Kosten, die einfach absolut vermeidbar sind. In meiner Meinung. Also mein Traum wäre ein Amt, das für alles zuständig ist. Auch diese ganzen Assistenzdienste mit dem BTHG, es soll eigentlich personenzentriert alles passieren. Genau das passiert aber nicht, wenn Dienste genutzt werden. Dann muss es nach den Regeln der Dienste funktionieren. Warum können nicht Menschen mit Behinderung sich ihre Assistenten selber suchen und die werden dann beim Inklusionsamt angestellt, dort bezahlt? Und der Mensch hat genau die Unterstützung, passgenau, die er braucht.
Ich möchte sozusagen den Einwurf mit dem BTHG, also dem Bundesteilhabegesetz, und dem Beispiel von Ihnen, Herr Philippi, mal versuchen zu kombinieren. Sie haben mir eben erzählt, dass von dem Menschen, der in der Firma gearbeitet hat und dann während Corona, ich sag mal, aufgeblüht ist und eine Behinderung hat. Ist es dann, wenn man sich solche Einzelfälle anguckt, nicht so, dass da noch ganz viel, ich nenne es mal Potenzial oder auch Arbeitskraft in Menschen mit Behinderung schlummert, die erweckt werden kann? Gibt es da konkrete Bemühungen vielleicht aus dem Ministerium, da an Fallbeispielen so zu gucken und zu gucken, da lernen wir mal jetzt aus der Biografie, um dann vielleicht Dinge auf andere Fälle übertragen zu können.
Natürlich lebt Politik immer davon, dass man zunächst mal eine Vision hat, ja. Die Vision von Frau Romanus unterschreibe ich an dieser Stelle sofort. Es wäre schön, wenn es eine Anlaufstelle gäbe. Das würde aber auch bedeuten, dass die verschiedenen Dinge, die da koordiniert werden müssten, vernünftig koordiniert würden. Das ist schon auch ein bisschen, ist auch schon ein bisschen dann mehr als eine Strukturreform. Das ist ein neues Denken. Das Zweite, was Sie sagen, ist natürlich, wir erleben natürlich immer, wenn wir Besuche machen in Behindertenwerkstätten, in Einrichtungen, wenn ich mit Rollstuhlfahrern auf der Skaterbahn unterwegs bin, erleben wir natürlich immer wieder individuelle Möglichkeiten, die dann immer versucht werden müssen, in ein großes System von politischer Struktur eingepasst zu werden. Und da sind wir natürlich immer daran interessiert, einfache Möglichkeiten zu finden. Und wir wissen, Sie werden das auch diesen Monat noch ganz bewusst erleben, wir versuchen, Bürokratie abzubauen, ganz im Ernst. Das ist kein Wort. Wir sind gerade medizinisch auch unterwegs und gucken, wo können wir weniger Bürokratie machen. Denn was Frau Romanus beschreibt, ist im Endeffekt eine Frage von Bürokratie, das Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten. Und möglicherweise fehlt an der einen oder anderen Stelle auch mal der Mut, dann was zu entscheiden, obwohl es völlig auf der Hand liegt. Das können wir besser machen. Deshalb ist BTHG etwas, was am Horizont uns anlächelt, was wir brauchen, aber von dem wir auch wissen, mit dem Umsetzen des BTHG das Problem nicht gelöst ist. Deshalb sind wir ja mit unseren Aktionsplänen unterwegs und versuchen an dieser Stelle immer mehr Feingefühl zu entwickeln und auch mit diesen ganzen Projekten, diesen 90 Projekten, die wir da betreiben, natürlich auch Erfahrung zu sammeln und zu sehen, was geht, was geht nicht, wie lernen wir daraus. Als Kommunalpolitiker bin ich seit 15 Jahren damit befasst, Bushaltestellen im öffentlichen Personennahverkehr rollstuhlfahrergerecht umzubauen. Und das ist ein Prozess von tausend von Bushaltestellen im Landkreis Göttingen und in der Stadt Göttingen, der zunehmend besser wird. Aber es gibt dann halt auch immer noch die Stellen, an denen es noch nicht funktioniert hat, weil einfach auch die Manpower an bestimmten Stellen fehlt. Also Prozesse, die inklusiv denken und BTHG am Ende sind ein Prozess, der viel Zeit noch braucht, der einen Haufen Geld noch braucht und der vor allen Dingen das Goodwill der Menschen braucht, die da unterwegs sind. Und deshalb will ich an dieser Stelle auch noch sagen, ich habe diese Woche noch mal darüber nachgedacht, wie wir auch die Position von Behindertenbeauftragten zum Beispiel verbessern können. Sie alle wissen, es gibt Gleichstellungsbeauftragte, die sind im niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorgeschrieben. Das heißt, da gibt es ab bestimmten Größen gibt's die Verpflichtung, das zu machen. Ab einer bestimmten Größe können die Gemeinden das machen. Und dann gibt es die Bürgermeister, die Sie eben beschrieben haben, die das machen, weil sie aus Überzeugung glauben, es ist notwendig, die Gesellschaft inklusiver zu gestalten. Und dann gibt es die sagen, nee, das kostet nur zu viel Arbeit, zu viel Bürokratie. Wir überlegen gerade, ob wir ins NKOM-VG von Seiten der Landesregierung und von Seiten erstmal des Ministeriums für Soziales und Arbeit ebenso Behindertenbeauftragte festgeschrieben werden müssen in den Kommunen und halten das für einen politischen Schritt, der an dieser Stelle dann auch die Möglichkeit gibt, das sichtbar zu machen. Wir möchten gerne, dass Behindertenbeauftragte in bestimmten Ausschüssen Mitspracherecht haben und Stimmrecht haben. Das ist ein Prozess, den ich jetzt gerade in meinem Ministerium sozusagen auf den Weg bringen möchte, auch wieder als Zeichen, dass es als Gesetz auch von der Gesellschaft dann akzeptiert wird.
Das würde sicherlich auch verhindern, dass eben so Fehlplanungen entstehen. Bestes Beispiel, tolles neues Schwimmbad in Osterode, über Jahre geplant, endlich im Frühling eröffnet. Ich bin dahin und möchte in die Umkleide für alle. Ja, und die Tür geht so schwer auf, dass ich die nicht aufkriege. Also da fehlen einfach elektrische Türöffner. Nicht eingeplant. Und das bei einem niegelnagelneuen Schwimmbad im Jahr 25 eröffnet. Das ist nicht erklärlich. Also wie man sowas nicht auf dem Schirm haben kann. Und jetzt eine nachträgliche Nachrüstung kostet natürlich so um die 50.000, wenn man die verschiedenen Türen, die da nicht gehen. Aber was der eigentliche Knaller war, das Schwimmbad hatte gleichzeitig auch noch den freien Eintritt für die Begleitpersonen gestrichen. Das ist aber ein offizieller Nachteilsausgleich. Das kann man doch als öffentliche Einrichtung nicht einfach mal vom Tisch kehren. Ja, Also ich hab mich dann da gemeldet. Ne? Also das ist schon in Arbeit. Ich bin dann mit Herrn Wächter im Gespräch von den WIBO. Der ärgert sich selber darüber. Ja? Und dann fragt man sich doch aber, wie kann sowas passieren? Und eben Behindertenbeauftragte, die dann zum Beispiel im Bauausschuss da vorher schon mal die Pläne gesehen hätten. Und ne, da wäre sowas einfach nicht passiert. Und dann denke ich, das sind einfach nicht nur ärgerliche vertane Chancen, sondern auch richtig teure vertane Chancen. Und das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar.
Abschließende Frage, Herr Philippi. Wenn Sie jetzt sich den Aktionsplan Inklusion angucken und dann sozusagen sich jetzt, wir haben jetzt Mitte 2025, geht Richtung Ende 2025. Welche der Sachen, die jetzt noch drinstehen, wären so für Sie jetzt bis 2027, da müssen wir nochmal ran, so nach dem Motto, oder da liegt jetzt nochmal verstärkten Fokus drauf, weil da ist noch Potenzial für Entwicklung.
Es ist jetzt schwierig, einzelne Punkte rauszugreifen, aber mir ist einfach nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir zum Beispiel mit dem Budget für Arbeit Inklusion auch im Arbeitsministerium völlig neu definiert haben. Und dass wir völlig neue Gruppen erschlossen haben und denen klargemacht haben, wie wichtig es doch ist, dass Menschen mit Behinderung in dieser Gesellschaft ankommen. Das hat auch was mit Arbeit zu tun. Arbeit als Identifikation für ein starkes Selbstbewusstsein, Empower nennt man das heutzutage. Und dass diese Menschen dann natürlich auch von dem, was sie tun, leben können und somit mitten in der Gesellschaft drin sind und die Inklusion als solches dann an dieser Stelle auch wahrnehmen. Deshalb lassen Sie uns diesen Inklusionsplan jetzt, wie er läuft, die nächsten 2 Jahre noch bis Ende 27 so weiterlaufen. Und dann müssen wir uns wirklich dann die Karten legen und sagen, das war richtig gut, hier können wir was besser machen. Es ist nicht klug, mitten im Spiel den Trainer zu wechseln. Deshalb ist es auch nicht gut, mitten im System Dinge, die jetzt anfangen, gut zu laufen. Ja? Und gerade das Budget für Arbeit, das zeigt uns bundesweit, wie weit wir vorne da sind und auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Jeder Plan, jedes Projekt hat ja auch ein Ziel, sind schon erfüllt an dieser Stelle, sodass wir wirklich auch denken, das sind Projekte, die wir weit über Niedersachsen hinaus, auch in Deutschland, weit sehen und wo wir auch denken, das hilft wirklich, Inklusion nach vorne zu bringen. Und dann haben wir diese Diskussion, wie bezahlen wir zum Beispiel auch Arbeit in Behindertenwerkstätten fair. Ja, ist das mit Mindestlohn getan oder brauchen wir da andere Berechnungen? Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, bekommen per se eine Grundbezahlung für ihre Rente, die dann sozusagen dann auch dasteht und auch weitergezahlt wird. Wir haben das ja eben schon sehr schön rausgearbeitet, Frau Romanes. Wir haben da schon die gleiche Sicht auf die Dinge. Wie bekommen wir es hin, dass die Behindertenwerkstätten sich öffnen oder, Sie haben das eben sehr schön gesagt, umdrehen, warum arbeiten nicht diese Betriebe als Inklusionsbetriebe mit Menschen, die sowieso schon da sind, als solches. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, das ist ja ein Prozess, das wahrzunehmen. Also viele nehmen das ja auch als sehr positiv wahr, dass es diese Werkstätten gibt. Aber dieses neue Denken, was wir brauchen und überlegen zu müssen, wie können wir diese politische Frage da auch dann umsetzen, dass Inklusion im weitesten Sinne das BTHG dann eine wesentliche Rolle spielt. Das, glaube ich, müssen wir sehr gut evaluieren am Ende dieser Legislaturperiode. Und ich glaube, dass wir mit diesen 90 Projekten viele Sachen finden werden, wo es gut gelaufen ist. Allerdings ist Inklusion nicht abgeschlossen mit unserem Plan. Wir brauchen dann einen 5. und einen 6. Und wir brauchen vor allen Dingen auch wieder finanzielle Möglichkeiten, Dinge umzusetzen, die uns wichtig sind.